Ja, Heiliger Geist, ich lade dich ein. Sei du heute bei uns, erfülle uns, schenke uns die Vielfalt deiner Berührung und deiner Gegenwart. Amen. Ja, Vielfalt, das ist heute das Thema. Und als ich anfing, mir darüber Gedanken zu machen, über was ich überhaupt predige, kam also dieser Gedanke Vielfalt. Und somit war das Thema schon mal klar. Und mir geht es oft so, dass ich schon wochenlang weiß, wie das Thema eigentlich heißt. Aber was man dann dazu sagt, ist dann immer noch ein Geheimnis bis kurz vorher. Auf jeden Fall habe ich mir folgende Fragen gestellt. Was stellt sich Gott unter Vielfalt vor? Wie vielfältig ist Gott? Gibt es Grenzen der Vielfalt? Und was verstehen wir Menschen unter Vielfalt? Und wie passt das alles zusammen? Am Anfang der Bibel lesen wir die Schöpfungsgeschichte. Und jetzt, wenn ihr mal zurückdenkt, vor allem den Kinderbibeln, das sind immer die buntesten und die detailreichsten Zeichnungen und Bilder, die in den Bibeln enthalten sind. Die Schöpfung. Und so kann man sagen, am Anfang der Zeiten findet eine Explosion der Vielfalt statt. Und ich würde ganz gern jetzt mit euch die Schöpfungsgeschichte lesen. Ich weiß, es ist ein ganzes Kapitel, aber es ist wirklich, ich habe festgestellt, man weiß, dass das vorne steht, aber man liest es eigentlich sehr selten. Und deswegen möchte ich es euch vorlesen und vielleicht kriegen wir es auch hier auf die Wand. Der Schöpfungsbericht. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und öde. Finster war es über den Wassern. Und der Geist Gottes schwebte über der Wasserfläche. Da sprach Gott, es soll Licht entstehen. Und es entstand Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Dann trennte er das Licht von der Finsternis. Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Es wurde Abend und Morgen der erste Tag. Und Gott sprach, es soll Raum zwischen den Wassern entstehen, der die Wasser voneinander trennt. Und so geschah es. Gott schuf diesen Raum, um die Wasser oberhalb und unterhalb dieses Raumes zu trennen. Und Gott nannte den Raum Himmel. Es wurde Abend und Morgen, der zweite Tag. Und Gott sprach, die Wasser unter dem Himmel sollen sich an einem Ort sammeln, damit trockener Boden zum Vorschein kommt. Und so geschah es. Gott nannte den trockenen Boden Erde und die Wasserfläche Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Dann sprach er, auf der Erde soll Gras wachsen und sie soll Pflanzen hervorbringen, die Samen tragen und Bäume voller unterschiedlichster Früchte, in denen ihr Same ist. Und so geschah es. Auf der Erde wuchs Gras sowie Pflanzen und Bäume, die Samen trugen. Und Gott sah, dass es gut war. Es wurde Abend und Morgen, der dritte Tag. Und Gott sprach, am Himmel sollen Lichter entstehen, um den Tag von der Nacht zu unterscheiden. Sie sollen Zeichen sein, anhand derer die Jahreszeiten, die Tage und die Jahre bestimmt werden. Diese Lichter am Himmel sollen auf die Erde scheinen. Und so geschah es. Gott schuf zwei große Lichter, das größere Licht für den Tag und das kleinere für die Nacht. Und Gott schuf auch die Sterne. Er setzte diese Lichter an den Himmel, damit sie die Erde erhellen. Tag und Nacht bestimmten und das Licht von der Finsternis unterschieden. Und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend und Morgen, der vierte Tag. Und Gott sprach, im Meer soll es von Meerestieren wimmeln und Vögel sollen in der Luft fliegen. Und so schuf Gott alle Meerestiere, große und kleine, und alle Arten von Vögeln. Und Gott sah, dass es gut war. Dann segnete Gott sie und sprach, die Fische sollen sich vermehren und die Meere füllen. Auch die Vögel sollen auf der Erde zahlreich werden. Und es wurde Abend und Morgen, der fünfte Tag. Und Gott sprach, die Erde soll alle Arten von Tieren hervorbringen, Vieh, Kriechtiere und wilde Tiere. Und so geschah es. Gott schuf alle Arten von wilden Tieren, Vieh und Kriechtieren. Und Gott sah, dass es gut war. Da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, über alles Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er sie. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch. Bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Und Gott sprach, seht her, ich habe euch die samentragenden Pflanzen auf der ganzen Erde und die samentragenden Früchte der Bäume als Nahrung gegeben. Allen Tieren und Vögeln aber habe ich Gras und alle anderen grünen Pflanzen als Nahrung zugewiesen. Und so geschah es. Danach betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte. Und er sah, dass es sehr gut war. Und es wurde Abend und Morgen, der sechste Tag. So wurde die Schöpfung des Himmels und der Erde mit allem, was dazu gehört, vollendet. Am siebten Tag vollendete Gott sein Werk und ruhte von seiner Arbeit aus. Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn für heilig, weil es der Tag war, an dem er sich von seiner Schöpfung ausruhte. Dies ist der Bericht von der Schöpfung des Himmels und der Erde. Ab dem dritten Tag bekommt die Schöpfung einen Turbo zugeschaltet. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber hier wird das erste Mal von Samen gesprochen, dass die Pflanzen Samen tragen, um sich zu vermehren. Und auch die Tiere bekommen den Segen Gottes, sich zu vermehren. Ich habe fast keinen Platz. Wenn wir das mal in Zahlen fassen. Oh. Ja, das ist nett. Ich sage euch einfach ein paar Zahlen, weil die einfach so beeindruckend sind. Ja. Es gibt, also die Vögel schafft, es gibt inzwischen 10.350 Vogelarten. Die meisten davon leben in den Tropen. Und was die Meerestiere betrifft, gibt es 2,2 Millionen verschiedene Arten, nicht Stückzahl, Arten. Ja? Nur 12% der Meerestiere sind tatsächlich Fische, obwohl die Ozeane mehr als 70% der Erdoberfläche bedecken, leben aber nur etwa 20% aller Tierarten darin. Und es gibt ungefähr 1 Trillion an Tiere. Das ist eine 1 mit 18 Nullen. Die meisten davon sind Insekten, Kleinstlebewesen, Spinnen. Und wenn man die zusammenzählt, dann wären das 2,2 Millionen Tonnen. Man kann sie also auch in Gewicht ausdrücken. Einer Studie zufolge leben etwa 8,7 Millionen Organismen auf der Erde, wovon aber 90% eigentlich noch unbekannt sind. Und von diesen 8,7 Millionen leben 6,5 Millionen am Land. Ja, weltweit sind 1,8 Millionen verschiedene Arten Tiere, Pflanzen und Pilze beschrieben. In Deutschland sind davon 71.500 nachgewiesen. Stellt euch vor, es gibt 10 Billionen Ameisen auf der Erde, verteilt auf 9.500 Ameisenarten. Und insgesamt wiegen diese etwa genauso viel wie alle Menschen der Welt zusammen. Stand 2019 lebten 7,67 Milliarden Menschen auf der Erde. Im Juni 2021 wurde die Zahl mit 7,88 Milliarden Menschen angegeben. Tendenz steigend. Die erste Milliarde der Menschheit war im Jahr 1800 circa erreicht. 80% aller Lebewesen sind Pflanzen. 12% sind Bakterien. 2% sind Pilze. Und die Tiere und Menschen machen 0,5% aus. Und von diesen 0,5% sind wiederum 50% Gliederfüßler, Insekten und Spinnen und Tausendfüßler. Interessant ist es zu lesen und zu begreifen, dass alle samentragenden Pflanzen und alle früchtetragenden Bäume für Gott quasi am Anfang als Nahrung zur Verfügung standen. Alle Tiere und Vögel ernährten sich von Gras und allen anderen grünen Pflanzen. Die Schöpfung startete also vegan. Der Auftrag Gottes in Kombination mit Segen an die Menschen war, fruchtbar sein, vermehren, die Erde bevölkern, die Erde in Besitz nehmen, herrschen über die Fische, Vögel und alle Tiere auf der Erde. Vielleicht ganz kurz, warum fruchtbar sein und vermehren beides erwähnt ist. Fruchtbarkeit ist erstmal ganz banal die Fähigkeit, Nachkommen hervorzubringen. Die Vermehrung bedeutet, diese Fähigkeit in die Tat umzusetzen. Aus biblischer Berechnung ergibt sich, dass die Erde 3761 vor Christus geschaffen wurde. Somit wären wir insgesamt bei 5781 Jahren. Ebenso viele Jahre zählt der jüdische Kalender. Hier wird also das Maß des jüdischen Kalenders angenommen. Nach letzten wissenschaftlichen Berechnungen ist die Erde mehr als 4,5 Milliarden Jahre alt. 4 Milliarden 500 Millionen minus 5781 ergibt eine Differenz von 4 Milliarden 499 Millionen 994.219 Jahre. Das lässt einen Spielraum für Spekulationen und Theorien. Wir sehen also in dieser Schöpfungsgeschichte eine unglaubliche Anzahl von Vielfalt. Es gibt nicht nur eine Maus, es gibt ja, unglaublich viele Arten. Warum macht Gott es? Warum ist er so kreativ? Und wo ist es für uns als Gemeinde die Parallele zu seiner Kreativität? Das Wunder der Vielfalt beginnt eigentlich direkt bei dir. Denn selbst der Körper, unser Körper, ist ein Wunderwerk Gottes. Schau dich an, wie du bist, wer du bist, wo du bist und was dich bewegt. Es gibt dich nur einmal, obwohl es 7,88 Milliarden Mal die Möglichkeit gäbe, doppelt zu sein. Wir lesen im 1. Korinther vom Leib der Gemeinde. Und zwar ist das 1. Korinther 12, 14 bis 30. Wobei ich hier schon bei 12 kurz anfange. Der menschliche Körper hat viele Glieder und Organe. Doch nur gemeinsam machen die vielen Teile den einen Körper aus. So ist es auch bei Christus und seinem Leib. Einige von uns sind Juden, andere nicht Juden. Einige sind Sklaven, andere frei. Aber wir haben alle denselben Geist empfangen und gehören durch die Taufe zum Leib Christi. Auch der Körper besteht aus vielen verschiedenen Teilen, nicht nur aus einem. Wenn der Fuß sagen würde, ich bin kein Teil des Körpers, weil ich keine Hand bin, sollte er deshalb nicht zum Körper gehören? Und wenn das Ohr erklären würde, ich bin kein Teil des Körpers, weil ich nur ein Ohr und kein Auge bin, sollte es deswegen etwa nicht mehr zum Körper gehören? Stellt euch vor, euer ganzer Körper wäre nur Auge. Wie könntet ihr da hören? Und wenn euer ganzer Körper nur Ohr wäre, wie könntet ihr da etwas riechen? Gott hat unseren Körper mit vielen Gliedern und Organen geschaffen und jedem Körperteil seinen Platz gegeben, wie er es wollte. Was wäre das für ein seltsamer Körper, wenn er nur aus einem einzigen Körperteil bestehen würde? Ja, es sind viele Teile, aber nur ein Körper. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Und der Kopf kann nicht zum Fuß sagen, ich brauche dich nicht. In Wirklichkeit sind oft gerade die scheinbar schwächeren oder unwichtigeren Körperteile besonders notwendig. Und die Körperteile, die wir verstecken möchten, kleiden wir mit umso größerer Sorgfalt. So verbergen wir manche Körperteile besonders sorgfältig vor den Blicken anderer, während andere Körperteile dies nicht nötig haben. Gott hat den Körper so gefügt, dass den benachteiligten Gliedern besondere Ehre zukommt. Auf diese Weise kommt keine Spaltung im Leib zustande, sondern alle Glieder sorgen in gleicher Weise füreinander. Wenn eines leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn eines geehrt wird, freuen sich alle anderen mit. So bildet ihr gemeinsam den Leib von Christus. Und jeder Einzelne gehört als ein Teil dazu. Gott hat euch in den Leib Christi eingegliedert. Soweit. Paulus holt uns ab aus dem Zwang, der oder die Beste zu sein. Denn er zeigt uns in den weiteren Versen auch noch die viel größere, ja, Werte, Glaube, Hoffnung und Liebe. Und dass die Liebe am Ende bleibt. Und ich finde es wirklich, wenn wir als Gemeinde das in uns leben lassen, dass jeder in diesen Körper hineingehört und dass jeder Teil wichtig ist in seiner Einzigartigkeit, dann entdecken wir einen großen Schatz, nämlich den Schatz der Vielfalt. Und ich weiß, dass man oft von Zweifeln niedergerissen ist oder einfach auch entmutigt ist. Letzte Woche war Gemeindefreizeit und ich durfte mit Andreas und Paula daran teilnehmen. Und vielleicht habt ihr anderen es schon geahnt, ihr habt was verpasst. Ja, jeden Abend haben wir Austausch gehabt und es wurde jemand unvorbereitet interviewt. Und die Schlussfrage war: Was ist dein Lebensmotto? Was ist dir wichtig geworden in deinem Leben? Und eine der Hauptaussagen war: Ich kann zu Gott kommen, wie ich bin, und ich muss es mir nicht verdienen. Die Liebe Gottes ist unverdient. Also, ich muss nichts leisten, um diese Liebe zu bekommen. Nun ist es aber so, dass wir sehr wohl in einer Wertegesellschaft leben. Gott nicht. Zumindest nicht so, wie wir Menschen Wertsein beurteilen. Gott ist Schöpfer. Und egal, wie wir aussehen oder wer oder was wir sind, uns alle eint, dass dieser eine Gott unser Schöpfer ist. Was bedeutet das eigentlich? Wer ist alle? Wirklich alle, wird vielleicht der eine oder andere denken. Was empfindest du? Glück? Bestürzung? Dankbarkeit und Erleichterung? Zorn? Kopfschütteln über so einen Leichtsinn? Zweifel? Hoffnung? Also auch ich. Was bedeutet es, Gottes Schöpfung zu sein? Es bedeutet Vielfalt. Eben Vielfalt. Und Vielfalt ist kostbar. Es ist ein unermesslicher Schatz, Reichtum. Der Segen Gottes, sich zu vermehren, wie wir ihn in der Schöpfungsgeschichte gelesen haben, heißt, sich zu vervielfältigen. Ein anderer Begriff für Vielfalt ist Diversität. Diversity wird eben meistens mit Vielfalt übersetzt. Dahinter steckt aber viel mehr. Diversität meint den bewussten Umgang mit Vielfalt in der Gesellschaft. Das heißt, dass die vielfältigen Leistungen und Erfahrungen von Menschen zu erkennen sind und sie als Potenzial zu begreifen sind und dieses zu nutzen ist. Deshalb ist die Menschheit in einer fortwährenden Entwicklung. Wir entwickeln uns nicht zurück, sondern es geht immer vorwärts. Und ich finde, der Leib Christi darf ruhig ein Feuerwerk der Diversität, der Vielfalt sein. Jedes Organ oder jeder Teil trägt zur Vollkommenheit des Ganzen bei und letztendlich zum Reich Gottes. In Hebräer 3,4 steht: Denn jedes Haus wird von jemandem erbaut, der aber alles erbaut hat, das ist Gott. In der Vielfalt steckt auch eine Mahnung. Das Gegenteil von Vielfalt ist Einfalt. Wahre Einfalt ist das Vergessen des eigenen Ichs und aller übrigen Dinge, außer dem einen, Christus. Soll heißen, mein Blick, mein Auge muss als erstes auf Christus gerichtet sein, auf Gott den Schöpfer und der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Vielfalt ist komplex. Zum Glück erkennen wir Menschen, wenn auch langsam, dass die Schöpfung ein Gesamtwerk ist. Ein Zahnrädchen greift ins andere. Eigentlich ist es nicht unbedingt kompliziert, aber fragil. Manchmal denke ich, unsere Welt besteht aus ganz vielen Parallelwelten. Die Welt der Insekten, die Welt der Wald- und Wiesentiere, die Welt der Fische, die Welt der Haustiere, unsere Welt und dazwischen die Überlappungen. Als wir auf der Freizeit waren, waren wir ja am Hintersee und der Hintersee hat sehr klares Wasser. Echt faszinierend. Auf jeden Fall sieht man da die Fische, wie sie eben schwimmen und unterwegs sind. Und ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal die Frage gestellt habt, ob eigentlich der Fisch sich bewusst ist, er lebt in seinem Wasser. Und wir leben außen und es sind zwei Welten, die nebeneinander existieren. Und der eine kann nicht in die andere Welt vom anderen, längerfristig jedenfalls, gehen. Und doch existiert es nebeneinander. Der Mensch hat leider irgendwie einen Hang zur Monotonie und Massenproduktion. Darüber brauche ich euch jetzt nichts erzählen, das ist Friday for Future Thema. Tatsächlich muss man für Vielfalt kämpfen. Ich zum Beispiel habe gemerkt, zum Thema Bienensterben, haben wir gedacht, wir pflanzen dieses Jahr eine Blumenwiese an, was wir auch gemacht haben. Aber ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft ich diese Wiese schon verteidigen musste, dass sie nicht abgemäht wird, weil man es halt so macht. Also es ist wirklich in unseren Köpfen ganz schwierig, Vielfalt auszuhalten. Vielfalt kann sich aber auch ganz anders da äußern, indem sie uns Beweglichkeit in den Gedanken schenkt. Nochmal zurück zu unserer Freizeit. Während der Freizeit haben wir uns mit dem Markus-Evangelium beschäftigt. Unter anderem auch mit der Szene der Kreuzigung, als Jesus laut aufschreit, stirbt und der Vorhang im Tempel von oben nach unten zerreißt. Markus hat insgesamt einen sehr nüchternen und reduzierten Berichtsstil. Eines erwähnt er aber an dieser Stelle. Der römische Hauptmann, der die Aufsicht führt, erkannte am Sterben Jesu, dass er wahrhaft Gottes Sohn war und ruft dies aus. Ja, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Frage: Der erste Christ war ein Heide. Warum? Also, haben wir darüber diskutiert? Irgendwie logisch, er kann ja nur Christ geworden sein, weil er eben Heide war. Die anderen waren ja Juden und dann wäre es höchstens ein messianischer Jude geworden. Halten wir fest, dieser römische Hauptmann war ein Römer. Vermutlich hatte er bis zu diesem Tag noch nie etwas von Jesus gehört oder gesehen. Er war im Militärdienst. Er stammte vermutlich aus Rom. Er hatte bestimmt schon vieles gesehen und erlebt. Er war in ständiger Bewegung. Er musste sich immer wieder auf andere Menschen einstellen, auf andere Situationen. Er hatte bestimmt auch schon viele verschiedene Orte kennengelernt. Er war kein religiöser Eiferer. Er führte Befehle aus. Er war ein Heide, eigentlich ein Nullchecker. Und dennoch, gerade er machte diese so wahre Feststellung. Und zwar so hörbar, dass wir sie noch 2000 Jahre danach lesen können. Nun, wir wissen nicht, wie sein Leben weitergegangen ist. ob er diesem Lichtstrahl nachgegangen ist. Aber ich bin überzeugt, dass die Vielfalt seiner Lebenserfahrungen ihm die Augen in einem Nu, in einem Augenblick geöffnet haben und er die Wahrheit erkannte. Und das wünsche ich uns auch, dass wir diese Vielfalt als Reichtum und als Geschenk Gottes erkennen. Ich möchte enden mit Römer 11, 36. Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen.